Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Stop. Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert, ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen zu Logbuch Solawi, dem Gartenchor-Podcast, hier produziert bei Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz. Ist es hier zu hören oder im Internet unter www.rdl.de. Nachhören könnt ihr die Sendung auf www.gartenchor.org/radio oder eben auch im freien Radionetz. Und heute werden wir uns hier bei unserer Sendung mit der Ernährungssouveränitätsinitiative in der Schweiz beschäftigen. Dort gibt es sozusagen eine Art Volksbegehren, aber man muss erstmal 100.000 Unterschriften sammeln, dass es überhaupt so weit kommt, dass darüber eine Abstimmung stattfinden kann. In diesem Prozess sind sie jetzt schon, man kann dort über ein Jahr Stimmen sammeln und das Ziel ist eben, die Schweiz zu einer Politik, auf eine Politik der Ernährungssouveränität zu verpflichten. Wir werden gleich mit einem Genossen von Longomai, von Remont, telefonieren, um da ein bisschen mehr zu erfahren. Erstmal aber will ich euch einige Eindrücke von unserer von unserer Mitgliederversammlung vorbringen, die wir jetzt Anfang November hier in Freiburg hatten. Wir hatten eine sehr schöne Mitgliederversammlung, die den ganzen Tag über in der Waldorfschule Riesefeld abgehalten wurde, wo wir unser Budget auch ziemlich schnell und ziemlich gut durchbekommen haben. Die Gartenkorb hat eine schöne Konstanz erreicht. Das Level, das Finanzielle und die Mitgliederzahl hat sich eingependelt mit unseren 300 Mitgliedern und einem Haushalt von rund 300.000 Euro. Und da scheinen wir auf einem guten Weg zu sein. Die Schulden aus dem ersten Jahr oder die Verluste aus dem ersten Jahr sind jetzt eigentlich praktisch so gut wie abgetragen. Wir sind jetzt mehr oder weniger wieder auf Null. Das nach 5 Jahren Landwirtschaft, haben Zehntausende Euro in Maschinen investiert, haben ein fittes, junges Gärtnerteam. Eigentlich steht die Kooperative sehr gut da zu ihrem 5. Geburtstag, den wir dann Ende Dezember feiern werden. Erstmal im kleinen Rahmen und dann vielleicht im Frühjahr ein größeres Fest zum Geburtstag irgendwie machen, wenn es auch wieder wärmer wird. Jetzt erstmal die Impressionen von der Mitgliederversammlung. Und dann versuche ich während dieses Chors sozusagen euch jemanden reinzuholen hier per Telefon, den Raymond, der uns was zu dieser Initiative in der Schweiz erzählen kann. Also kurz zu dieser Aufnahme, die ihr jetzt hört, das war im Prinzip der Gartenkorb-Tor, der Chor, also das Chor, das waren einfach die Mitgliederversammlung, die dann aufgestellt wurde und unsere Gärtnerinnen, unterstützt von ein paar Leuten, die halt auch singen und im Chor singen, haben dann das einstudiert sozusagen und ja, der Refrain ist immer wieder, Tunsel is a wonderful place. Tunsel, für die, die es nicht wissen, ist der Hof oder der Ort, in dem unser Hof steht. Also während ihr diesen Song, diesen Chor sozusagen hört, versuche ich mal die Verbindung in die Schweiz herzustellen.
I want to see the dawn.
Genau, das war jetzt der Gartenkorb im Hintergrund, Chor sozusagen von unserer Mitgliederversammlung. Tunsel is a wonderful place. Und jetzt habe ich auch schon in der Leitung den Remo von Longemai aus der Schweiz. Hallo.
Ja, servus.
Servus. Genau, wir wollen sprechen über die Initiative für Ernährungssouveränität in der Schweiz. Jetzt haben wir schon oft in unserem Podcast über Ernährungssouveränität gesprochen. Das ist ein sehr breites Konzept, das sehr von einer Basis aus auch organisiert wird und in einem breiten Prozess auch immer wieder diskutiert und adaptiert wird an die lokalen Bedingungen. Vielleicht trotzdem nochmal zur Einführung sozusagen zu diesem Konzept. Wie ist denn das Konzept der Ernährungssouveränität in der Schweiz entwickelt worden, angepasst worden? Gab es dort schon Foren? Wer sind dort die Organisationen, die dieses Konzept auch geprägt haben oder diesen Diskussionsprozess mittragen?
Ja, also bevor wir über die Initiative reden, hätte ich eigentlich gern zwei, drei Ausführungen zur schweizerischen Landwirtschaftspolitik gemacht, allgemein. Weil diese Initiative wurde ja lanciert als Reaktion auf was um uns herum passiert zurzeit. Und vielleicht kurz ein paar Sachen erinnern. Erstens würde ich sagen, die Schweiz hat ein sehr progressives Landwirtschaftsgesetz. Es hat den Artikel 104, der sicher einer der progressivsten Artikel in der europäischen Landwirtschaftsgesetzgebung ist, der sehr interessant ist eigentlich und der eigentlich die Bauern schützen sollte und auch die einheimische Produktion schützen sollte. Und dieser Artikel wird leider viel zu wenig umgesetzt, beziehungsweise im Artikel hat es einige, sehr vage, sehr unklare Formulierungen drin, die es erlauben, auszuscheren und somit in eine Politik zu geraten, die heute relativ katastrophal ist für die Bauern. Das heißt, die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe ist in den letzten 30 Jahren um die Hälfte geschmolzen. Das heißt, viel, viel weniger Bauern heute als vor 30 Jahren. Und das macht, dass natürlich der ökonomische Druck auf die Bauern massiv zugenommen hat.
Aber was steht denn genau in diesem Artikel drin? Also worauf zielt er ab, dass den Grund und Boden für die Bauern zu erhalten, oder steht da eine Subventionspolitik drin? Was ist denn der Inhalt dieses Artikels?
Es hat verschiedene Aspekte drin. Das erste ist, dass es eine nachhaltige Produktion sein muss, aber gleichzeitig sagt der Artikel, dass es auf dem Markt ausgerichtet sein muss für eine sichere Versorgung der Bevölkerung, Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zum Beispiel, eine dezentrale Besiedlung des Landes und so weiter. Es hat drin auch, dass man Direktzahlungen machen kann für ökologische Leistungen und so weiter. Also der Artikel ist eigentlich grundsätzlich sehr interessant. Nur eben, wie ich es vorher gesagt habe, es hat so ein paar Sätze drin. Zum Beispiel, er schützt die Umwelt vor Beeinträchtigungen durch überhöhten Einsatz von Düngstoffen, Chemikalien und anderen Hilfsstoffen. Das überhöht kann natürlich so interpretiert werden, wie es gerade das Landwirtschaftsamt es will. Und so hat es verschiedene Formulierungen drin, die es erlauben, die heutige schweizerische Landwirtschaft mehr auf eine Konkurrenzlandwirtschaft auszurichten, die unterworfen ist dem internationalen Markt und was natürlich Probleme schafft für die Leute, die heute in der Landwirtschaft tätig sind.
Okay, jetzt gibt diese Situation in der Schweizer Landwirtschaft und jetzt wer hat dieses Prinzip der Ernährungssouveränität jetzt in der Schweiz nach vorne getragen und auch diese Initiative lanciert? Was sind so die Organisationen, die das tragen?
Vielleicht noch zwei Worte zur allgemeinen Situation in Bezug auf die Situation der Bauern heute, weil es gibt ja im Moment gibt es vier Initiativen, die eigentlich die aktuelle Landwirtschaftspolitik in Frage stellen. Die Hauptinitiative ist gekommen vom Bauernverband selber und diese Initiative geht in Richtung, die wird genannt Initiative für Ernährungssicherheit. Das ist eine Initiative, die schon eingegeben wurde. Nur diese Initiative ist auch sehr vage formuliert und wird grundsätzlich an der Agrarpolitik nicht sehr viel ändern, weil viel, was in dieser Initiative drin ist, ist effektiv schon im Artikel 104 Landwirtschaft drin in der Gesetzgebung, also in der Verfassung, das sind Verfassungsartikel. Und dann hat es eine zweite, die verlangt, dass dies vor allem von den Grünen gemacht worden. Und diese zweite Initiative, die verlangt, dass Importe in der Schweiz kontrolliert werden auf sozial und ökologisch nachhaltige Produktion. Das heißt, dass nicht mehr Nahrungsmittel importiert werden, die sozial und ökologisch nicht annehmbar sind in der Produktionsweise. Und das ist ein Resultat von vielen Diskussionen, die wir zum Teil auch ausgelöst haben im Rahmen des Europäischen Bürgerforums, wo wir denunziert haben, was in der industriellen Landwirtschaft passiert. Beispiel dafür war immer Almeria und El Ejido, was in Südspanien ist, in Andalusien, wo auf 30.000, 40.000 Hektar Land Plastikland produziert wird für ganz Europa, Gemüse produziert wird und zum Teil Früchte. Und dieses Gemüse versorgt jeden EU-Bewohner mit etwa 10 Kilo Gemüse im Winter, muss ich das vorstellen. Und das ist eine riesige industrielle Produktion, wo eigentlich der Mensch nur noch die Arbeitsfunktion hat und als Arbeitskraft angeschaut wird und deswegen sehr viele Leute in total miserablen Bedingungen arbeiten. Das sind vor allem natürlich Migranten, die angelockt werden mit verschiedenen Mitteln, damit sie in diesen Konditionen auch arbeiten. Das andere ist die dritte Initiative, das ist eine Initiative, da werden alle Leute im deutschen Raum sicher lachen. Das ist die Kuhhorn-Initiative. Das ist eine Initiative, die verlangt, dass die Betriebe, die erlauben, dass die Kühe weiterhin Hörner haben, dass diese speziell unterstützt werden. Und eben die Hauptinitiative von in Bezug auf Ernährungssouveränität ist die Initiative, die von Uniter lanciert worden ist. Uniter, das ist eine Bauerngewerkschaft, eine aufmüpfige Bauerngewerkschaft, die immer wieder Aktionen gemacht hat, damit effektiv das Überleben der Bauern gesichert wird und damit mehr Leute in der Landwirtschaft arbeiten können, nicht dass immer mehr Bauern eliminiert werden. Diese Gewerkschaft ist vor allem in der Westschweiz tätig, hat sich aber auch auf die Deutschschweiz ausgeweitet und die hat in den Jahren vor der Lancierung dieser Initiative hat sie zum Beispiel auch den Milchstreik mitgetragen. Es hat ja einen großen Milchstreik gegeben in Europa. Das Ziel von diesem Milchstreik war, dass die Bauern einen korrekten Preis kriegen für ihre Milch. Und leider ist dieser Milchstreik, auch wenn er die Öffentlichkeit mobilisiert hat, hat er nicht zum Ziel geführt. Der Milchpreis ist weiterhin im Keller. Er ermöglicht es den kleinen Produzenten nicht, Milch zu produzieren. Sie legen drauf, wenn sie selber Milch produzieren. Und das macht natürlich, dass immer mehr Bauern ihre Höfe verlassen müssen.
Ist die Schweiz denn eigentlich jetzt auch betroffen von diesem EU-weiten Fall der Milchquote? Also hat es auch einen weiteren Druck auf den Schweizer Markt ausgelöst, jetzt im Milchpreisbetrieb?
Ja, das hat das löst einen enormen Druck aus, weil auch die Grenzen natürlich immer offener werden, auch für Agrarprodukte. Und der Milchpreis zum Beispiel in den 80er, 90er Jahren war der Milchpreis in der Schweiz noch bei einem Franken der Liter und heute ist er bei etwa 50 Rappen der Liter. Das heißt, er ist etwa um die Hälfte gefallen. und die Kosten sind nur gestiegen. Das heißt, es gibt industrielle Betriebe, die behaupten, dass sie marktkonform produzieren können zu diesem Preis, aber das ist natürlich immer auf Kosten der arbeitenden Menschen und auf Kosten der Umwelt. Also auch in der Schweiz gibt es Kreise, die versuchen, Großbetriebe in der Milchproduktion aufzubauen, Großbetriebe mit mehr als 100 Kühen zum Beispiel, ohne natürlich zu beachten, dass solche Betriebe für die Umwelt und sehr viele negative Folgen haben. Gerade Bodenverschmutzung, Verseuchung durch zu intensives Düngen und so weiter. Die dezentrale und kleinräumige Landwirtschaft in der Schweiz ist bedroht. Ich möchte nicht dafür plädieren, dass es nur Kleinbetriebe gibt. Ich denke, es gibt Formen von größeren Betrieben, die man machen kann. Aber das war trotzdem eine diversifizierte Produktion. Es ist unmöglich, nur Monokulturen in unseren Regionen anzubauen.
Und wie habt ihr jetzt, also ihr habt euch ja die aktuelle Gesetzeslage natürlich angeguckt und auch die anderen Vorschläge, die dort als Initiativen eingereicht werden sollen. Wie habt ihr jetzt den Prozess gestaltet, um festzuschreiben, den Initiativtext für diese Initiative von euch, von Ernährungssouveränität? Also ihr hast ja schon gesagt, der 104 Paragraph ist relativ vage formuliert. Wahrscheinlich gibt es dann halt viel Interpretationsspielraum für die verschiedenen Behörden, die das dann umsetzen müssen. Das ist in Deutschland ähnlich beim Landwirtschaftsverkehrsgesetz zum Beispiel. Was habt ihr jetzt da für konkrete Forderungen formuliert und wie habt ihr auch diese Unklarheiten zu umgehen oder sehr konkret zu werden?
Also der Initiativtext für Ernährungssouveränität, die Initiative heißt ja für Ernährungssouveränität, die Landwirtschaft betrifft uns alle. Das ist eine Folge von mehreren Treffen, wo die Gesamtgesellschaft angesprochen wurde. Also es wurden nicht nur die Bauern angesprochen, es wurden auch verschiedene Konsumentenorganisationen angesprochen, verschiedene NGOs wurden angesprochen. Und es hat dann mehrere Treffen gegeben. Also wir haben Treffen gehabt schon vor 5-6 Jahren, wo wir Vorschläge für diese Initiative diskutiert haben, wo wir Artikel um Artikel diskutiert haben, was ist wichtig und was ist weniger wichtig. Und wo auch die Konsumenten einige Ideen eingebracht haben. Also es kam nicht nur von den Produzenten. Und das Resultat von dieser Initiative für Ernährungssouveränität ist beachtlich. Also es ist wirklich ein Versuch, die Landwirtschaftspolitik in eine andere Richtung zu stoßen. Heute geht die Landwirtschaftspolitik in Richtung Rationalisierung weniger und weniger Menschen in der Landwirtschaft. Und diese Initiative geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Es müssen mehr Menschen in die Nahrungsmittelproduktion gebracht werden. Das heißt, es müssen mehr Leute sich daran beteiligen, weil man kann sich ja nicht vorstellen, dass immer weniger Bauern immer mehr produzieren für immer mehr Menschen. Also das ist ökologisch und sozial nicht nachvollziehbar. Und man sieht es ja auch heute, es gibt viele ich würde sagen, schon fast großindustrielle Betriebe in der Landwirtschaft, die enorme Mühe haben, Nachfolger zu finden, weil es sehr, sehr kompliziert wird und die Menschen in dieser Hinsicht eigentlich gar nicht mehr bereit sind, solche große Verantwortung zu übernehmen, die ökologisch und sozial jeglicher Grundlage entbehren.
Für uns ist es ja nicht ganz so klar, wie so eine Initiative in der Schweiz überhaupt abläuft. Also wir hören immer wieder von Volksentscheiden und direkter Demokratie in der Schweiz, aber für uns ist jetzt nicht so ganz klar, wie wird man von der Initiative zum Volksentscheid, was spielt da das föderale Modell für eine Rolle, wie viele Unterschriften braucht man und so weiter, wie lange sind auch die Zeiträume. Könntest du da die Eckpunkte für uns mal abstecken und wo auch gerade die Initiative für Ernährungssouveränität, die Landwirtschaft betrifft uns alle, gerade steht?
Also eine Volksinitiative in der Schweiz, die braucht 100.000 Unterschriften. Das heißt, das sind Unterschriften, die zuerst legalisiert werden müssen, also kontrolliert werden müssen von der Gemeinde, wo man wohnt. Also jede Unterschrift muss auf einem Bogen von einer politischen Gemeinde stehen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Unterschriften sammeln in Basel und dann gibt es Leute aus einer Vorortgemeinde und unterschreiben, dann muss für jede Gemeinde muss man einen anderen Unterschriftenbogen haben. Und die Gemeinde, die kontrolliert dann die Unterschrift und nachher, wenn die Unterschrift kontrolliert ist, geht sie zurück an das Initiativkomitee und das Initiativkomitee muss 100.000 kontrollierte Unterschriften dann dem Bund abgeben am Ende der Sammelfrist. Die Sammelfrist ist 18 Monate. Das heißt, im Moment, wo die Initiative lanciert wird und veröffentlicht wird im Blatt vom Bundesamt, da hat man nachher 18 Monate Zeit, diese Unterschriften zu sammeln. Wenn sie nicht zusammenkommen, dann wird die Initiative gar nicht weiter diskutiert. Wenn sie zusammenkommen, dann geht der Initiativtext zuerst an den Bundesrat, der äußert sich dazu, sagt, was er davon denkt und macht eventuell einen Gegenvorschlag. Und dann geht die Initiative ans Parlament, das heißt, es geht an die beiden Kammern, an den Nationalrat und an den Ständerat. Und wenn diese Instanzen das behandelt haben und eventuell Gegenvorschläge oder Änderungen gemacht haben, dann kann das Initiativkomitee eigentlich während der ganzen Zeit, kann sagen, wir verzichten auf einen Volksentscheid. Es sind genug Änderungen gemacht worden im Gesetz, die es erlauben, dass die Grundidee von der Initiative durchgesetzt wird. Und wir verzichten auf eine Volksabstimmung. Aber wenn das Initiativkomitee das nicht beschließt, sondern das Initiativkomitee an der Initiative festhält, dann kommt die Initiative vors Volk. Und eigentlich sollte es in einer nach Einreichung der Initiative sollte sie innerhalb von 2 bis 3 Jahren vors Volk kommen. Es passiert oft, dass die Initiativtexte erst viel später vors Volk kommen. Und das ist ein Problem natürlich für die Initianten. Aber eigentlich ist der gesetzliche Rahmen bei 2 bis 3 Jahren, dass darüber abgestimmt werden muss.
Und von der Erfahrung her ist es schon so, dass die wenigsten Initiativen wirklich einfach dann vom Rat, Parlament und Ständerat irgendwie angenommen werden und auch irgendwie im Grundtenor behalten bleiben. Also es kommt dann meistens schon zur Volksinitiative oder gab es das auch schon öfters, dass es dann einfach, dass das Parlament das durchwinkt und das Gesetz verabschiedet und gut ist?
Also es ist selten, dass das Parlament eine Initiative akzeptiert und dem Volk, weil es muss trotzdem vom Volk abgestimmt werden, die Initiative, auch wenn das Parlament das Ganze akzeptiert, dann muss es vom Volk abgestimmt werden, wenn das Initiativkomitee nicht die Initiative zurückzieht. Und es ist relativ selten, dass eine Initiative durchkommt. Es hat sehr wenige Initiativen, die in den letzten 100 Jahren durchgekommen sind. Aber es gibt einige Ausnahmen. Oft passiert eben wirklich das, dass der National- und der Ständerat und der Bundesrat, dass sie einen Gegenvorschlag machen und dass dann entweder die Initiative zurückgezogen wird oder dass der Gegenvorschlag akzeptiert wird oder dass gar nichts akzeptiert wird. Also das passiert auch sehr oft. Aber der Vorteil der Initiative ist, dass die Belangen der Initiative thematisiert werden. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum die Initiative für Ernährungssouveränität lanciert wurde. Es ist, dass die unakzeptablen Bedingungen in der heutigen Landwirtschaft wirklich zu thematisieren und es den Menschen in der Gesellschaft, also den Konsumenten, und wirklich näher zu bringen. Es ist, ich möchte hier vielleicht auf die verschiedenen Artikel eingehen, die diesem Initiativtext sind. Als erstes möchte ich sagen, der Artikel 104, der heutige Stand ist vom Gesetz, den möchte die Initiative beibehalten. Also es ist wichtig, das weiter als Grundlage zu haben, und er wird auch nicht bekämpft, sondern er wird einfach ergänzt. Und deswegen ist es ein Artikel 104c, der Artikel für Landwirtschaft in der Bundesverfassung ist der Artikel 104, und es kommt dann ein Artikel 104c dazu, der einige Sachen präzisiert. Also ein erster Punkt ist, dass es eine einträgliche Landwirtschaft ist für die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, dass gesunde Lebensmittel produziert werden und dass es sozial und ökologisch ist. Der zweite wäre, also es sind 10 Punkte im Ganzen, es ist ziemlich langwierig und es ist für jemanden, der das Ganze verstehen will, muss er sich schon ein bisschen reindenken in das Ganze, oder? Der zweite Punkt ist, dass überwiegend einheimische Versorgung garantiert wird. Das heißt, dass mindestens 50% der Nahrungsmittelproduktion von den Agrarprodukten aus der Schweiz kommen und dass die natürlichen Ressourcen geschont werden. Das ist ja auch ein Problem der heutigen Landwirtschaft, dass die natürlichen Ressourcen immer mehr verbraucht werden und die Grundlagen für eine zukünftige Landwirtschaft nicht mit einberechnet werden. Der dritte Punkt, das ist ein wichtiger Punkt, den wir, also ich bin ja von der Kooperative Longobay, den wir besonders unterstützen, das ist natürlich die Frage, dass mehr Menschen in der Landwirtschaft tätig sind. Also es braucht viel mehr Menschen, um eine vielseitige Landwirtschaft zu garantieren. Klar kann man mit Monoproduktion die Menschen aus der Landwirtschaft rausholen, aber eigentlich, wenn man eine ökologische, langfristige Landwirtschaftspolitik haben möchte, dann muss man viel mehr Menschen in der Landwirtschaft haben, weil die vielseitige Landwirtschaft braucht viele Arbeitskräfte. Und weiter sind in diesem Artikel die Strukturvielfalt, das heißt, dass es nicht nur Familienbetriebe sind, sondern es können auch Genossenschaften sein, es können auch Verbünde sein zwischen Konsumenten und Produzenten etc. Es muss die Möglichkeit geben, dass es eine Strukturvielfalt gibt in der Landwirtschaft. Und dann ein wichtiger Punkt, der da drin ist, ist auch das Recht auf die Produktion, den Austausch und die Vermehrung von Saatgut. Das ist etwas, was wir im Rahmen der Kooperative Longomai natürlich auch besonders in den Vordergrund tun. Ich weiß nicht, ob ihr auf diesem Sender schon von unserem Film geredet habt, den wir eben gerade produziert haben.
Haben wir noch nicht vorgestellt. Ich habe ihn heute zum ersten Mal reingeschoben. Kennt ihr nicht? Kannst du gerne noch ein paar Sätze zu sagen? Das sieht sehr spannend aus.
Der Film heißt Saatgut ist Gemeingut. Das ist ein Film, der gemacht wurde über mehr als 30 Gemüsesorten und der zeigt, wie man von einem Samen bis zum nächsten Samen geht. Das heißt, das zeigt alle Etappen von der Produktion von eigenem Saatgut. Und das ist ein Lehrfilm, das ist ein Film für Menschen, die wirklich eine unabhängige Saatgutproduktion machen möchten und die auch zum Beispiel interessiert sind, dass ihr Saatgut von ihrer Region oder von ihrem Ort, der speziell angepasst ist, dass dieses Saatgut erhalten bleibt. Und da hat es natürlich viele Instruktionen drin, wie man vorgehen muss für jedes Gemüse. Es ist zum Beispiel ganz verschieden, wie man Tomatensaatgut vermehrt oder man Kürbissaatgut vermehrt oder Bohnen vermehrt. Das ist alles ganz verschieden. Jede Saatgutproduktion ist verschieden. Und es gibt sehr viele kleine Details, die man beachten muss. Und in diesem Film sind alle diese Details aufgeführt. Also der Film, der gesamte Film, es ist nicht ein Film, den man anschaut von A bis Z, sondern es, weil der Film, das sind vier DVD, das dauert etwa 6 bis 7 Stunden, um alles anzuschauen. Aber es ist ein Film, wo man für jede Gemüsesorte nachschauen kann, wie muss ich diese Gemüsesorte produzieren und da wirklich auch verlässliche Hinweise hat, wie man vorzugehen hat. Und das ist heute sehr wichtig, vor allem wenn man denkt, dass man langfristig das Wissen, das traditionelle Wissen, das bei den Bauern und heute noch existiert, dass man das weitergeben will und das nicht Spezialisten überlassen will. Dass man für die eigene Versorgung auch bereit ist, Schritte zu unternehmen, wo man sich nicht einfach nur auf irgendeinen internationalen Konzern verlässt, der irgendetwas produziert, das möglichst viel Profit abwirft, sondern dass man in die Richtung geht, dass man selber die ökologischen und natürlichen Voraussetzungen des Ortes kennt und entsprechend das Saatgut anpasst. Man kann nicht in Südamerika und hier oder irgendwo in den Anden oder in Indien immer dasselbe Saatgut verwenden, währenddem die Industrie versucht, das alles zu reduzieren auf wenige Sorten, und weil das natürlich für sie lukrativer ist. Und das ist eine große Gefahr für die Vielfalt, die es gibt. Also wir haben eine riesige Vielfalt von Sorten, die wir von unseren Vorfahren geerbt haben, und diese riesige Vielfalt ist heute bedroht. Also es gehen jedes Jahr x-tausend Sorten verloren von verschiedenen Gemüse und auch Getreidesorten, die verloren gehen. Und das ist wichtig, dass man das erhalten kann, und deswegen ist auch jeder Einzelne, der sich für seine Nahrung interessiert und der wissen möchte, wie die Nahrung produziert wurde, was für eine Qualität von Nahrung das ist. Es ist wichtig, dass jeder Einzelne Zugang hat zu den Informationen, die die Basisinformationen sind für die Produktion von eigenen Nahrungsmitteln. Also das, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt. Also wir waren ja beim dritten Punkt von dieser Initiative für Ernährungssouveränität. Der vierte Punkt geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Es ist ein Verbot von Gentech in der Landwirtschaft. Und das betrifft nicht nur die Gentechnologie, sondern das betrifft eigentlich alle Veränderungen vom also alle Veränderungen, technischen Veränderungen, die gemacht werden am Genom. Weil wir die Zukunft, weil wir nicht wissen, was passiert über eine längere Periode, wenn diese grundsätzlichen Eigenschaften von Genomen verändert werden. Dann der fünfte Punkt ist die Unterstützung von bäuerlichen Organisationen, vor allem von Organisationen von Produzenten und Konsumenten. Es ist eine Stärkung des direkten Handels zwischen Produzenten und Konsumenten und gleichzeitig auch die Forderung von einer Transparenz vom Markt mit korrekten Preisen für alle Menschen, die in der Produktions- und Verarbeitungskette drin sind. Der sechste Punkt ist etwas, was sehr spezifisch ist für die Schweiz. Das sind einheitliche Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft. In der Schweiz gibt es keinen Normalarbeitsvertrag in der Landwirtschaft. Es gibt Beschäftigte in der Landwirtschaft in Kantonen, die haben ganz schlechte Voraussetzungen, und es gibt andere Kantone, wo die Voraussetzungen besser sind. Die Arbeitsbedingungen grundsätzlich sind nicht schweizweit geregelt. Das heißt, dass es zum Teil Konkurrenz gibt in den Arbeitsbedingungen zwischen den Kantonen, und das ist total unakzeptabel. Wir verlangen, dass auch die eigentlich sollte die Landwirtschaft auch unter das Arbeitsgesetz gestellt werden, weil die Produktion, vor allem die Industrieproduktion in der Landwirtschaft natürlich ist genauso anstrengend wie die Produktion in einem Industriebetrieb.
Vielleicht zu dem Thema, da gibt es jetzt auch kommende Woche vom 1. bis zum 5. Dezember eine Konferenz in Witzenhausen. Die Universität für ökologischen Landbau richtet da eine Konferenz aus Frohes Schaffen, Arbeit in der Landwirtschaft, wo aber auch über Arbeitsbedingungen diskutiert wird und wie was für Auswirkungen diese Belegprodukte im Supermarkt denn haben auf die Lebensmittelwirtschaft sozusagen. Und genau, das ist ein spannendes Thema, das eben da auch sehr verwandt dazu ist.
Also die Arbeitsbedingungen, die müssen einfach geregelt sein und es ist zum Beispiel kaum verständlich, dass es keine richtige Gesellschaft, keine richtige Gewerkschaft gibt für landwirtschaftliche Angestellte. Es gibt eine einzige, die eigentlich nicht eine wirkliche Vertretung ist von den landwirtschaftlichen Angestellten. Und sonst gibt es eine ganz, ganz kleine Gewerkschaft, die in der Westschweiz entstanden ist, von jemand, der sich besonders für die Arbeitsbedingungen der Landarbeiter eingesetzt hat. Das ist der Lothar Syndicat. Aber offiziell müsste das von der UNIA, also das ist die große Gewerkschaft in der Schweiz, müsste die speziell einen landwirtschaftlichen Sektor haben, aber das gibt es im Moment sozusagen nicht. Und die Landarbeiter sind sehr, sehr schlecht vertreten in dieser Hinsicht und wissen auch gar nicht, an wen sie sich wenden sollen. Also da muss man vielleicht auch sagen, dass viele Landarbeiter sind natürlich Leute, die aus der Migration kommen, Menschen, die oft weniger Rechte haben, also die sind sehr wenige Schweizer, die in der Landwirtschaft arbeiten als Angestellte und dadurch auch vermehrt Schwierigkeiten haben, sich für ihre Rechte einzusetzen.
Ähnliche Situation in Deutschland. Wir sind weit davon entfernt, von einer SOC oder sowas hier in Deutschland zu haben. Aber ich glaube, auch darauf zieht auch diese Konferenz Frohes Schaffen ein bisschen ab, dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Und wir haben auch im letzten Podcast haben wir da jemanden interviewt von dieser Konferenz. Also da ist vielleicht auch was im Gange.
Also jetzt komme ich zum 7. Punkt. Das ist der Punkt über die Regulierung der Einfuhrmengen. Also im Initiativtext steht drin, dass der Bund, also der Bundesrat, kann Zölle erheben und die Einfuhrmengen regulieren, um die einheimische Produktion zu fördern. Das ist natürlich etwas, was ganz gegen die Freihandelsabkommen geht, aller Art. Es ist aber eine Notwendigkeit in Bezug auf die Diskrepanz, die es gibt zwischen den verschiedenen Standards in den Preisen zwischen der Schweiz und der EU hauptsächlich, aber natürlich noch viel mehr gegenüber Drittweltstaaten, wo zum Teil eben auf unakzeptable Weise produziert wird und damit natürlich ganz billige Produkte in die Schweiz kommen. Das ist natürlich etwas, was uns als, also ich bin ja von der Kooperative Longmaier überhaupt sehr fremd ist, aber wie soll das reguliert werden langfristig, damit dass eine einheimische bzw. eine lokale und regionale Produktion gefördert wird. Da gibt es vielleicht noch andere Methoden, das zu regulieren, vielleicht mit Steuern auf Transporten und so weiter. Da gäbe es eine lange Debatte darüber zu führen.
Aber es ist mal ein Anfang vielleicht, ne? Es ist vielleicht einfach mal ein Anfang, der relativ einfach umzusetzen ist mit den Zöllen und ob das dann, das muss ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Auch Gesetze und Initiativen sind ja noch wieder verbesserbar sozusagen.
Ja, klar, absolut. Und ich meine, das ist, wir müssen ein bisschen über das hinwegspringen, wenn wir die Initiative unterzeichnen, aber wir werden trotzdem für diese Initiative werben, oder? Jetzt der 8. Punkt, das ist, sind die sozialen und ökologischen Bedingungen für die Einfuhr. Also Das ist, was ich schon vorher erwähnt habe mit einer anderen Initiative, die verlangt, dass die sozialen und ökologischen Bedingungen den schweizerischen Standards entsprechen. Das heißt, eben Produktion, wo die Menschen ausgebeutet werden, das ist unakzeptabel. Ob es jetzt hier sei oder ob es im Ausland ist oder ob es im fernen Osten oder in Südamerika ist, das ist absolut unakzeptabel. Dann der neunte Punkt ist etwas, was in Bezug auf die Landwirtschaftspolitik der reichen Länder gegenüber den armen Ländern. Es werden ja viele Produkte exportiert zu Billigstpreisen nach Afrika zum Beispiel oder nach Südamerika und so weiter. Und der neunte Punkt verlangt, dass keine Subventionen mehr gegeben werden für Agrarexporte. Diese Subventionen für Agrarexporte, die führen dazu, dass es an gewissen Orten billiger ist, ein Produkt aus einem Industrieland zu kaufen, als vom lokalen Markt. Und das ist vor allem in Afrika, das katastrophale Konsequenzen für die lokale Produktion und für die Selbstversorgung der Menschen vor Ort dort. Und der zehnte und letzte Punkt ist die Frage von vor allem von Qualitätsnormen und dass die Schweiz befähigt ist, eigene Qualitätsnormen zu verlangen. Das heißt, dass nicht unbedingt nur die internationalen Qualitätsnormen zählen, sondern dass auch das, was hier an besonderer Qualität gefordert wird, dass das auch im Gesetz verankert werden kann.
Das hört sich immer so ein bisschen an nach Bürokratiemonster, wenn man von diesen Normen und dann auch so eine Art weltweiten Zertifizierung dann wieder spricht. Das ist ja jetzt im Prinzip eine Ergänzung zur Verfassung, wo Absichten festgeschrieben werden. Und dann, das muss ja dann noch erweitert werden durch konkrete Umsetzungsgesetze, oder? Wie stelle ich mir das vor?
Ja, absolut. Ich meine, also wenn die Initiative akzeptiert werden würde, oder? Dann das würde massive Änderungen in der Landwirtschaftspolitik mit sich bringen und würde es den internationalen Kommerz von Nahrungsmitteln würde es ein bisschen abbremsen, was meiner Meinung nach auch absolut notwendig ist.
Ja, können wir eigentlich nur unterstreichen. Im Endeffekt ist es ja auch die Ziele gerade der regionalen Produktion und so entspricht natürlich auch der solidarischen Landwirtschaft, wo man natürlich eine enge Bindung zu seinem lokalen Produzentinnen hat und dort auch seine Sachen regional bezieht. Ja, was dann für einen Kontrollaufwand, das bedeutet es dann immer, steht nochmal auf einem anderen Blatt, irgendwie muss man das ja auch kontrollieren und transparent machen, aber wir haben ja auch heute mit den verschiedenen technologischen Hilfsmitteln viele Möglichkeiten, Informationen auch bereitzustellen, ohne das jetzt alles auf eine Verpackung drucken zu müssen und so weiter. Ich denke, da ist auch noch viel Luft nach oben, wenn der politische Wille denn da ist. Wir haben jetzt vorhin schon die allgemeine Vorgehen von so einer Initiative darüber gesprochen. Wann ist denn jetzt die Deadline sozusagen für diese Initiative? Wann müssen hier die Stimmen eingegeben sein und was passiert dann so die nächsten Monate?
Also die Deadline für diese Initiative ist Ende März 2016. Jetzt sammeln wir Unterschriften schon seit Ende September 2014. Zurzeit sind etwa 75.000 Unterschriften zusammengekommen. Es fehlt also noch ein Viertel. Es ist nicht so schnell gegangen, wie wir gehofft haben. Wir haben natürlich gehofft, dass diese Unterschriften viel schneller zusammenkommen, aber es hat eine Anlaufzeit gebraucht. Wir denken, dass es möglich ist, die 100.000 Unterschriften zu haben bis Ende März und machen natürlich alle Anstrengungen, damit das effektiv möglich ist. Also für Menschen, die das hören in der Schweiz oder die Bürger sind von der Schweiz, die können das weiterhin unterschreiben. Also der Initiativbogen ist zu finden auf www.ernährungssouveränität.ch Da kann man den runterladen und unterschreiben und dann direkt ans Initiativkomitee schicken.
Oder für diejenigen, die das jetzt hören, aber selbst keine Bürger der Schweiz sind, ihr könnt das natürlich auch gern weiterleiten an Bürger und Bürgerinnen der Schweiz, die ihr vielleicht kennt und die an landwirtschaftlichen Themen interessiert sind, die können das ja dann unterschreiben. Das ist ja auch so ein bisschen die Macht und das Potenzial von sozialen Netzwerken und von dem Internet, eben auch grenzenübergreifend zu kommunizieren.
Ja, das ist absolut wichtig. Ich finde, die Initiative für Ernährungssouveränität hat einen sehr interessanten Charakter für Europa. Also nicht nur für die Schweiz, sondern auch für Europa, weil eigentlich wird immer gesagt, die Ernährungssouveränität, das ist für die Dritte Welt, das ist für die Leute, die nicht genug zu essen haben und so weiter. Das stimmt aber nicht. Die Realität ist, dass die Nahrungsmittelproduktion, das, was bei uns täglich auf den Tisch kommt, dass das uns immer mehr uns entgeht. Wir wissen nicht mehr, woher das eine oder das andere kommt, das wir täglich essen. Mit dem gibt es die ganzen Lebensmittelskandale, also Hormonfleisch, dann gibt es diese Pestizidhühner und so weiter, die vielen Krankheiten, wo man nicht weiß, woher sie kommen, aber wo man sich auch vorstellen könnte, dass viel davon kommt, dass die industrielle Landwirtschaft sehr viele Pestizide braucht und eigentlich nicht kompatibel ist mit der Natur und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die zeigen, dass die heutige Landwirtschaftspolitik, so wie sie geführt wird, eigentlich keine langfristige Perspektive hat, dass da unbedingt ein Umdenken notwendig ist. Und die Initiative für Ernährungssouveränität zeigt, wie könnte man Ideen wie die Ernährungssouveränität, die ein internationales Konzept ist, das von Via Campesina ins Leben gerufen wurde, wie könnte man das hier in Industriestaaten, also in den oder westlichen Industriestaaten, wie könnte man das umsetzen? Und das ist sehr wichtig, weil oft wird mit Schlagwörtern gehandelt. Man sagt Schlagwort Ernährungssouveränität. Zum Beispiel wurde das auch vom Schweizerischen Bauernverband, ja, Ernährungssouveränität ist sogar ein Text drin von den Perspektiven von der Landwirtschaft, Landwirtschaftspolitik, aber eigentlich ist es ein Wort ohne Inhalt. Und UNITAIR hat sich wirklich die Arbeit gemacht, dem Wort Ernährungssouveränität einen Inhalt zu geben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht mehr mit Schlagwörtern, sondern mit ganz konkreten Sachen argumentiert, und das versucht diese Initiative.
Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich glaube, wir belassen es mal dabei. Wir haben ja jetzt auch schon gut 40 Minuten gesprochen. Vielen Dank, Remo, für die Vorstellung. Ich werde das natürlich weiterleiten hier in unserem Netzwerk und hoffe auch, dass es über das Logbuch Solidarische Landwirtschaft den Weg in das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, den Nieleni-Prozess in Deutschland und so weiter finden wird und auch darüber mehr Aufmerksamkeit generiert wird. Das ist natürlich, wie du auch gesagt hast, nicht nur die Frage, ob die Initiative jetzt durchkommt oder nicht, sondern die Debatte darüber ist ja eigentlich auch das Fruchtbare, das in diesem Kontext irgendwie stattfinden kann. Und das ist das Wichtige.
Ja, absolut. Und vielleicht noch etwas, was ich vergessen habe vorher. Ich habe vorher vom Lehrfilm Saatgut ist Gemeingut geredet. Für die Menschen, die sich dafür interessieren, sie können das nachschauen auf der Website www.seedfilm, also so wie seed, S-E-E-D, film.org. Dort können Sie eine Beschreibung, Sie können Auszüge und so weiter von diesem Film finden. Die Saatgutproduktion ist die Basis für eine autonome Landwirtschaft. Und ich möchte alle einladen, das einmal ein bisschen anzuschauen.
Und den Film gibt's auf Französisch, Englisch, Deutsch, also auch international verbreitbar und dann somit für ein großes Publikum auch zugänglich.
Ja, absolut.
Also vielen Dank nochmal für die Teilnahme und wir machen ein bisschen weiter hier mit Musik im Logbuch Solavi und hören hoffentlich in Bälde mal wieder voneinander. Vielleicht komme ich auch mal wieder bei euch vorbei zum Besuch. Ist ja nicht weit von Freiburg entfernt.
Okay.
Also lieben Gruß, bis dann.
Ja.
Ciao. Das war jetzt der Song Istanbul von dem Künstler oder den Künstlern Light in Babylon. Das heißt, die Gruppe, die Straßenkünstlergruppe aus Istanbul, worüber sie auch das Lied geschrieben haben. Jetzt noch zum Abschluss der Sendung von Logbuch Solawi ein paar Kommentare zu einem Thema, das uns sehr beschäftigt, auch in Freiburg, und auch die Gartenkorb ist damit sehr beschäftigt. Es gibt in der Wiesenthalstraße, direkt in unserer Nachbarschaft zu unserem Umschlagplatz, also dem Ort, wo wir unser Gemüse aus Tunsel anliefern und es dann weiterverteilen mit dem Fahrrad in Freiburg. Dort gibt es eine Flüchtlingsunterkunft für 180 Flüchtlinge, die morgen belegt wird. Also morgen, den 25. November, kommen dort die ersten Flüchtlinge an. Wir haben für die zwei Freifunkrouter installiert. Das heißt, dort wird es erstmal, gibt es jetzt schon Internet für die, wenn sie ankommen, dass sie nicht erst darauf warten müssen, bis die Stadt vielleicht irgendwann mal ein halbfunktionierendes Internet installiert. Auch wenn die das installieren, ist ja gut, dann gibt es mehr Möglichkeiten, sich zu verbinden. Wenn das eine nicht funktioniert, ist das andere da. Redundante Systeme, das machen wir auch in der Gartenkoop so, mit einer Vielfalt, die angebaut wird, und verschiedenen kleinen Kooperativen, nicht einem großen. Dadurch die Ankunft morgen sind jetzt verschiedene Termine auch veröffentlicht worden von der Stadtmission, die dort den sozialen Dienst übernimmt. Es werden morgen so Schichten organisiert für Begleitpersonen zum Supermarkt, Begrüßungspersonen im Gemeinschaftsraum. Es werden vegetarische Häppchen vorbereitet und so weiter. Und ihr könnt dort alle, wenn ihr das jetzt live hört, morgen ab 17 Uhr dort vorbeigucken in der Wiesenthalstraße 21. Dort gibt es eben, müsst so ein bisschen nach hinten durchgehen zwischen der 21a und der 21. Da seht ihr dann den ganzen Container und werdet auch die Flüchtlinge dort relativ einfach antreffen, nehme ich an. Mit diesen Nachrichten verabschiede ich mich vom Logbuch Solawi, mache euch nochmal kurz ein bisschen Musik, bevor hier die nächste Musiksendung übernimmt, und hoffe, ihr seid im nächsten Monat wieder dabei bei Logbuch Solawi, dem Gartenkoop Podcast, der euch von der solidarischen Landwirtschaft bzw. Landwirtschaft insgesamt berichtet im deutschsprachigen Raum. Viel Spaß mit der weiteren Sendung hier bei Radio Dreieckland. Verantwortlich für die Sendung war Fabian.